Kolosser. Brief von Paulus an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 9. Lass uns 9 und 10 zusammenlesen. Deshalb hören wir auch, seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Vielleicht soweit heute. Wir haben gesehen, dass Paulus Merkmale des Werkes Gottes im Leben der Kolosser gesehen hat. Vers 4 sagt er, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Er weiß damit, dass sie Kinder der Hoffnung sind, da wir gehört haben, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Das heißt, bevor er betet, sieht er das Werk Gottes und fängt an zu danken, Gott zu loben. Das war Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater, alle Zeit. Wir danken alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und es zeigt uns, wie wichtig es ist, wirklich füreinander Fürbitte zu tun. Aber wenn jemand errettet ist von Gott, das heißt, Gott hat an ihm gehandelt, dann zeigt das ja, dass Gott in seiner Gnade seinen Sohn für ihn gegeben hat, offenbar gemacht hat, dass er seinen Sohn für ihn gegeben hat, dass er ihn liebt mit ewiger Liebe, dass er für ihn eine herrliche Berufung hat, dass er Glied des Leibes Jesu ist, dass er Teil des Königreichs ist und dass er eine herrliche Hoffnung hat. Darum, wenn ich das vor Augen habe, verpflichtet es mich, für jeden zu danken. Nicht aufzuhören zu danken für diese Herrlichkeit, die Gott gegeben hat. Aber gleichzeitig sind das die Merkmale der Errettung. Und er sagt, das bringt mich zum Gebet, zur Fürbitte. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass er sagt, wir hören nicht auf zu beten und zu bitten. Und er zeigt damit, dass es Gott bestimmt hat, dass es Gott so gewollt hat, dass wir füreinander leben, dass wir einander dienen sollen, dass wir eine Verantwortung füreinander haben und wie viel mehr natürlich auch die Gott noch besonders eingesetzt hat. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass jeder Gläubige für jeden Einzelnen eine Verantwortung hat. Und wie können wir unsere Verantwortung wahrnehmen? Wir denken ganz oft zuallererst an das, was wir tun können, was wir sagen können. Aber hier sehen wir, wie Paulus beginnt. Er sagt, ich höre nicht auf zu beten. Ich höre nicht auf zu beten. Das heißt, er wusste, Gott will erbeten werden. Und so fängt er auch damit an und sagt, ich höre nicht auf zu beten und zu bitten. Das heißt, während er betet, hält er Ausschau. Also er betet beharrlich, weil Gott eben beharrliches Gebet will. Aber er hält Ausschau nach der Erhörung. Er betet nicht um Gebete zu haben, sondern um zu empfangen. Das heißt, er betet, um zu sehen, wie Gott an dem Volke Gottes handelt. Dass er, wenn der nächste Bote aus Kolossee kommt, ihm erzählt von den Gläubigen in Kolossee und er wieder sehen kann, Gott hat erhört, Gott tut genau das. Wir haben wieder Grund zu danken. Kommen wir zur ersten Bitte jetzt. Er sagt hier jetzt, was ist seine erste Bitte? Dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also, dass sie den Willen Gottes erkennen sollen. Aber Paulus bleibt nicht bei einem Minimum oder bei Mittelmäßigkeit, sondern er sagt, erfüllt mit Erkenntnis seines Willens. Also voll von Erkenntnis seines Willens. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo Christen ganz schnell da fragen sollen, ich weiß nicht, was der Wille des Herrn ist. Soll ich den Beruf wählen? Soll ich den Beruf wählen? soll ich das machen, soll ich das machen, soll ich ein Haus bauen, soll ich kein Haus bauen, soll ich die Arbeit, genau, soll ich die Arbeit wechseln, was soll ich nach der Schule machen, in dem Sinne. Aber es gibt viel grundlegendere Dinge, viel entscheidendere Dinge. Natürlich ist das auch wichtig, das dürfen wir machen, aber er sagt hier, erfüllt mit Erkenntnis seines Willens. Jetzt sagt uns zum Beispiel der Thessalonicher Brief, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also nehmen wir es einfach mal als Beispiel. Hier haben wir ganz konkret eine Aussage Gottes, was Gott von seinen Heiligen will. Nämlich, dass sie verändert werden in das Bild des Sohnes. Gott will meine Heiligung. Nun, das bedeutet in diesem Punkt und hier betet Paulus allgemein, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens, dass sie ein klares Verständnis haben für Gottes Ziel mit ihnen, für Gottes Absicht mit ihnen. Petrus spricht einen anderen Bereich an, er sagt, lasst euch aufbauen als lebendige Steine. Also Gottes Wille ist, dass ich eingefügt werde in den Tempel Gottes. Ein Teil, meinen Platz einnehme, ein Stein bin, ein lebendiger Stein in seinem Tempel. Dann sagt er, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Gott will also, ist natürlich nur ein Teil, ist auch ein Teil der Heiligung, aber Gott will, dass ich als Gotteskind, dass du und ich, dass wir als Gotteskinder die Charakterzüge unseres Gottes in dieser Welt präsentieren, darstellen, ausleben, das will er. So, jetzt bleibt aber nicht dabei, also wenn er sagt, erfüllt mit Erkenntnis seines Willens, dann bringt er zuallererst den Punkt, dass ich klar, fest überzeugt bin, genau weiß, was meine Berufung von Gott ist auf dieser Erde. Und er sagt, dafür beten wir, müssen wir füreinander beten. Aber erfüllt, meiner Meinung nach, spricht noch einen anderen Bereich ein, nämlich, ich kann sagen, ich weiß, dass Gott meine Heiligung will. Ich weiß, dass Gott will, dass ich seine Charakterzüge trage. Und das ist auch mein Ziel, neben vielen anderen. Merkt ihr den Unterschied? Erfüllt bedeutet hingegeben. Dem Willen Gottes hingegeben. Ganz hingegeben. Ich bin erfüllt, das zu tun, was Gott will. Es ist bestimmend. Es ist umfassend. Alles andere muss sich da einfügen. Und deswegen betet er erfüllt mit Erkenntnis seines Willens. Also nicht nur ein klares Verständnis, sondern auch eine Hingabe dazu. Ein Verlangen danach, genau darin zu leben, erfunden zu werden. Und schaut, Mangel dürfen wir überall sehen. Darum beten wir. Aber es soll uns so wichtig sein, dass er sagt, wir hören nicht auf, dass auch wir nicht aufhören, für uns und für andere dafür zu beten, dass das normal ist, die Realität ist. Wenn er sagt, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, ich will es nicht zu lang machen, dann dachte ich bei geistlicher Weisheit, was ist denn Weisheit und was ist geistliche Weisheit? Nun, als zu Konfuzius zwei Brüder kamen oder ein Bruder kam und sagte, wir streiten uns wegen dem Erbe, dann hatte er einen sehr weisen Rat. Er sagte, der Ältere teilt ein und der Jüngere wählt zuerst. Ist doch klug, oder? Also der Ältere teilt das Erbe ein und der Jüngere darf zuerst wählen. Der Ältere weiß also, der Jüngere wählt zuerst. Das ist ein kluger Rat. Nur das Interessante ist, da ist nichts Geistliches dran. Das ist klug, aber nichts Geistliches. Zu Jesus kam auch mal einer und sagte, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Was macht Jesus? Er geht viel tiefer. Er sagt, niemand lebt davon, dass er Güter dieser Erde hat. Niemand lebt davon, dass er die Güter dieser Erde hat. Du brauchst eine geistliche Gesinnung. Du brauchst ein klares Ziel, was deine Bestimmung ist, wohin du gehst. In dem Moment bekommen diese Güter der Erde ein anderes Gewicht, eine neue Ausrichtung. Deswegen geistliche Weisheit. Einsicht, geistliche Einsicht, das Wort steht, im Griechischen steht Weisheit und Einsicht, geistliche. Also das bezieht sich auf beide Worte. Geistliche Einsicht. Nun, Einsicht brauchen wir da, brauchen wir als Lernen, als Lernende. Ja? Jemand erklärt dir was, du musst es einsehen. Und geistliche Einsicht ist nicht unbedingt, damit hat Gott viel Mühe mit uns, soll ich sagen. Damit hat Gott viel Mühe mit uns. Weil wir sind schon von Natur aus stur. Das heißt, er betet, dass wir wirklich auf dem Weg, wo uns ständig neue Situationen begegnen, einfach so kommen, wo wir neue Herausforderungen haben, in der Lage sind zu beurteilen. Denn echte Weisheit zeigt sich darin, dass ich nicht einfach die Gebote kenne, sondern dass ich verstehe, welchen Pfad die Gebote in meinem Leben vorgeben. Wie die Schritte meines Meisters in meinen Umständen sind. Wenn mein Kind so reagiert, wenn diese Herausforderung kommt, wenn die und die Situation mit meinem Chef da ist und. In all diesen Dingen brauche ich Einsicht, nämlich eine Fähigkeit zu beurteilen, wie ich in diesen Situationen Gott höchstmöglich verherrliche. Und seht, das ist, worum Paulus betet. Warum ist es so wichtig? Dass lesen wir nur noch einmal als Hilfe fürs nächste Mal, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Das ist die einzige Möglichkeit, des Herrn würdig zu wandeln. Das ist die Grundlage, um wirklich dem entsprechend zu leben, wozu Gott uns hier auf der Erde, wozu Gott uns errettet hat, was Gottes Absicht mit uns ist. Wenn es dir egal ist, ob du des Herrn, dass du, wenn dir der Wille des Herrn nebensächlich bleibt, dann musst du zum Herrn umkehren, weil dein Herz dann hart geworden ist. Wir brauchen genau das. Gott hat uns dieses Gebet gegeben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Warum? Weil es so entscheidend ist für unser Leben hier auf der Erde als seine Kinder. Und daher, wir alle sehen Mangel bei uns und bei anderen. Das ist ein Gebet. Lasst uns daran denken, das ist ein Gebet. Es ist eine Fürbitte. Lasst uns für uns und für unsere Brüder und Schwestern flehen und beten, dass Gott uns genau das gibt. Und es ist ein Gebet, das Gott uns gibt, weil er es erhören will. Weil er darum erbeten werden will. Sonst hätte es mich inspiriert. Amen.